Für mich hat ja jetzt ein bisschen neuer Lebensabschnitt angefangen. Ich darf jetzt hier angestellt sein, mitarbeiten, den alten Job an den Nagel hängen. Und das hat mich natürlich ein bisschen beschäftigt. Und meine Frage ist, wie hat es noch so weit kommen können, dass ich jetzt da bin, dass ich einen anderen Beruf habe. Was sind die ausschlaggebenden Momente in meinem Leben, die das bewirkt haben, dass ich jetzt da bin, dass ich mit Gott unterwegs bin, dass Gott immer wieder zu mir gerufen hat, mich berufen hat, dich berufen hat? Was sind da die Schlüsselelemente dazu? Das wollen wir heute miteinander anschauen. Mal schauen, ob es einen roten Faden gibt in meinem Leben. Ich hoffe, es gibt auch einen roten Faden in der Predigt. Das ist ein bisschen schwieriger heute bei dem tiefen Thema, das wir haben. Und Veränderungen finden ja immer statt. Wir haben ja vorher das wunderbare Bild gesehen vom Jürgen. Ich finde, er hat sich sehr gut gehalten. Bei mir ist es ein bisschen anders. Mir ist es aus dem Sixpack leider ein One-Pack geworden. Und der Coiffeur ist auch ein bisschen günstiger mittlerweile. Aber das ist einfach das Lauf der Zeit. Im geistlichen Leben ist das natürlich ganz etwas anderes. Und ich hatte das ganz grosse Privileg gehabt, früh zum Glauben zu kommen. Mit 11 habe ich das entdecken. Und weil ich so früh, oder weil du vielleicht auch früh zum Glauben kommst, kommt man Sachen mit auf den Weg über, wo anderen fehlt, wo Jesus Christus einfach nicht kennt. Denen fehlt etwas ganz Wesentliches. Und das soll heute auch ein Bestandteil sein von dem, was wir heute miteinander anschauen. Und ich kann mich noch so gut an den Abend, an den Tag erinnern, wo ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Mein Onkel ist heute übrigens auch da. Ich freue mich mega, dass du da bist, dass ihr zusammen da seid, Anni und Hans-Jürg. Mein Onkel ist heimgekommen von der Evangelisation von Wilhelm Pals 1983. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere noch an die Zeit, wo der Pals das ganze Hallenstadion gefüllt hat. Ich glaube, 2 Wochen lang eine riesige Geschichte. Auf jeden Fall ist er heimgekommen und hat mir nicht nur das Evangelium erzählt, er hat es mir auch gezeichnet. Und das möchte ich heute mit euch teilen, die Zeichnung. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, das Evangelium vielleicht auch mal so zu erklären oder vielleicht auch gewisse Sachen zu verstehen. Ich zeichne es ein bisschen vereinfachter, wie es der Hans-Jürg damals gemacht hat, aus zeitlichen Gründen. Vielleicht ergänze ich noch das eine oder andere. Aber das ganz Entscheidende ist, auf was basiert eigentlich die Zeichnung? Und das ist auf dem wunderbaren Vers von Johannes 3,16, wo Gott seine Liebe zu uns spricht, seine Liebe ausspricht. Gott hat Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern einfach ewiges Leben erfahren. Das ist jetzt ein Spruch, den wir eigentlich 5 Minuten Pause machen müssten, um zu setzen, aber die haben wir nicht. Ich möchte euch erzählen, wie ich das Evangelium verstehen durfte, mit 11. Wie gesagt, ein bisschen vereinfacht, aber am Anfang war es so, das steht in der Bibel, da haben wir Gott, ich zeichne jetzt das mal so. Und Gott hat gesagt, komm, wir machen doch Menschen. Zuerst hat es noch ein paar Tierchen gegeben, das lassen wir jetzt aus. Wir machen Menschen, die mit uns Gemeinschaft haben. Die mit uns im Himmel leben. Ich stelle mir den Himmel wunderbar vor, ein bisschen chillen, am Strand hängen, mit Gott, mit Jesus unterwegs sein. Eine Wahnsinnszeit. Das hat der Hans-Jürg nicht gesagt mit dem Chillen. Aber dann ist leider der Mensch so, dass er einen freien Willen hat. Also ist eigentlich gut, dass wir einen freien Willen haben. Aber er hat gefunden, ich möchte nicht mehr mit Gott unterwegs sein. Und vorher war er ganz ausgerichtet zu Gott. Er hat Gott gesehen, er war mit Gott unterwegs gewesen. Er hat sich ganz ausgerichtet nach ihm. Sein Blick war auch auf Gott gewesen, wenn man das in der Bibel lesen. Er ist mit Gott im Garten spazieren gegangen. Wunderbar. Und dann hat der Mensch sich getrennt von Gott. Ein Entscheid vom Menschen gesagt, nein, wir wollen nicht mehr mit Gott unterwegs sein. Und dann ist ein Mauer gekommen zwischen Gott und dem Menschen. Und ihr seht jetzt, die Beziehung, der Pfeil da rauf, der ist jetzt einfach blockiert gewesen. Und das Verrückte ist, das Verlangen, das Ziehen zu Gott, das haben wir immer noch. Das nennt man Sehnsucht. Die einen stillen es im Job, die anderen mit Hobbys, die anderen mit Geld, andere mit Drogen, wie auch immer. Die Sehnsucht, die lässt sich nicht mehr stillen. Das ist ein Bruch im menschlichen Wesen rein gewesen, wo einfach das Wesentliche dann plötzlich fehlt. sind dann natürlich ein paar Menschen noch mehr dazugekommen. Nicht wahr? Ich zeige jetzt nicht die 7 Milliarden von heute. Aber der Trend ist jetzt in eine andere Richtung gegangen. Wir haben nicht mehr nach oben geschaut, sondern wir sind, ich sage jetzt mal, dazu verdammt gewesen, durch unsere Schuld, durch unser Trend von Gott ist es abwärts gegangen. Du kannst jetzt vielleicht sagen, ja, ich bin ja nicht im Paradies gewesen, ich habe ja jetzt auch nicht mitgewirkt. Aber schlussendlich ist es eigentlich der einzige Unterschied. Vorher hat man sich gegen Gott entschieden, jetzt darfst du dich oder musst dich für Gott entscheiden. Und darum schauen wir nach oben, Richtung Tod. Das ist jetzt eigentlich ganz neu gekommen. Das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt, wo wir getrennt sind von Gott, kommt auch der Tod ins Spiel. Und jetzt kommt der Wahnsinnsvers, als hat Gott die Welt geliebt. Oder in deren Übersetzung, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht. Da unten, ganz getrennt sein von Gott. Trennung sollte das heissen. Ja, ich habe niemanden zum Zeichnen heute. Ja, ich weiß, meine Tochter zeichnet besser, aber ihr versteht mal, was es geht. Und dann ist eben der Moment gekommen, wo Gott gesagt hat, und ich habe die Menschen so lieb, der Zustand ist für Gott, der Zustand ist im Fall für Gott unerträglich. Unerträglich. Einfach das Liebe zu den Menschen, unerträglich. Darum hat Jesus Christus auf die Welt geschickt. Darum feiern wir Weihnachten und dann feiern wir Ostern, weil er am Kreuz unschuldig gestorben ist. Damit da wieder ein Loch ist in dieser Mauer. Und dann heisst es, und jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht da den Weg gehen, sondern auferstehen, wie Jesus auferstanden ist, in den Himmel kommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist nicht ein Gott, wo man Opfer bringt. Das ist ein Gott, der selber Opfer bringt. Und durch diesen Kraftakt, der jetzt sehr vereinfacht dargestellt ist, wo wir ein ganzes Seminar darüber halten, machen wir heute nicht. Durch den Kraftakt Gottes habe ich ein neuer Mensch werden, neu, ganz neu geboren werden. Und das ist der zentrale Vers, der heisst, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, also ja sagt zu dem Friedensangebot von Gott, dann bist du eine neue Schöpfung. Neue Schöpfung. Alles Alte ist vergangen. Schau, ja. Etwas Neues fängt an. Und der Neuanfang, das, was jetzt neu anfängt, das werden wir kurz miteinander anschauen. Ich durfte das mit 11 erleben. Und der einzige Nachteil ist, wenn man mit 11 zum Glauben kommt, ist, man hat irgendwie alle Lebensziele schon erreicht. Also man hat den Sinn vom Leben schon gefunden. Ich muss mich nicht mehr fragen, wo ich hinkomme nach dem Tod. Das ist irgendwie alles schon gegessen gewesen. Aber doch ist das der zentrale Schritt im Leben von mir und ich hoffe auch von dir, dass du das Angebot von Jesus Christus annimmst, dass du darfst sehen, hey, ich bin getrennt von Gott, weil ich Nein gesagt habe zu Gott bis jetzt und jetzt darf ich Ja sagen. Wie gesagt, ich habe das als junger Mensch erleben. Und ich glaube, wenn man als junger Mensch zum Glauben kommt, dann berührt man einmal von Freude über die vergebenen Sünden, über die Vergebung, die man erleben darf, dass man eine neue Schöpfung sein darf, neu darf ein neues Leben haben. Wenn du als älterer Mensch zum Glauben kommst, so stelle ich mir das zumindest vor, berührt man wahrscheinlich zweimal, je länger du das rauszögerst. Das erste Mal von Freude aus der Vergebung. Und das zweite Mal, wenn du zurückschaust, wie viel das du verpasst hast in deinem Leben. Ich glaube, das wird Menschen beschäftigen, die lange nicht mit Gott unterwegs sind und dann merken, was wäre da für ein riesengroßer Schatz für mich bereitgelegen, für mein Leben, wo Gott in mein Leben eingelegt hätte, wenn ich vielleicht früher auf seine Stimme gehört hätte. Denk jetzt nicht, Gott hätte dich nicht das ganze Leben begleitet. Gott ist immer an deiner Seite. Gott ruft immer zu dir. Gott ist immer für dich da, wenn du dich zu ihm wendest. Aber schlussendlich wäre noch viel mehr drin gewesen. Als ich zum Glauben gekommen bin, sind vier Sachen in mein Leben gekommen. Das eine ist der Heilige Geist. Das ist mega cool. Da hast du auch Hilfe in dir rein. Komme ich später noch ganz kurz dazu. Das zweite ist das Bibellesen. Das dritte ist das Gebet. Und das Vierte ist, du musst. Du musst. Das war mir ein komisch am Anfang. Du musst. Das ist jetzt nicht von meinem Onkel, gewachsen, ist mir noch wichtig zu sagen. Das gehörst einfach ein paar Christen. Du musst die Bibel lesen, du musst beten, du musst dieses und jenes. Und am Anfang habe ich dann auch das so gemacht. Ich weiß aber noch, ja, das gibt es glaube ich heute noch, ein guter Start vom Bibellesenbund. Ganz eine gute Sache für fleissige Menschen, die diszipliniert sind. Und ich war mit 11, 12 noch nicht so gewesen. Und ich war immerhin drin in dem guten Start. Wenn ich irgendwie 12 Tage aus war, bin ich irgendwie im Juni stecken geblieben und es hat mich grausam beschäftigt. Das Müssen, das war für mich am Anfang ganz schwierig. Und dann ist etwas Fünftes dazugekommen in mein Leben, das ist die Gemeinde. Irgendwann, 85, 86, da in die Effingen gekommen, damals noch in der Industriestrasse, 5, die sich noch erinnern. Und dort habe ich andere Christen getroffen und die haben dann irgendwann mir auch geholfen, meinen Glauben richtig zu verstehen. Du musst nicht, hat man mir gesagt. Das Einzige, was du musst, ist wollen. Willst du, ist die Frage. Ich habe den Satz einfach falsch verstanden. Es ist nicht, du musst die Bibel lesen, damit du Gott besser verstehst, sondern wenn du Gott besser verstehen willst, dann müsstest du die Bibel lesen und beten, mit Gott unterwegs sein. Und ich glaube, das Wort müssen, das macht Mengen von uns Kopf zu brechen. Wenn ich meiner kleinen Tochter sage, du musst ins Bett, dann fehlt ihr das Wille, der Wille. Also sie will ja nicht ins Bett. Also haben wir Knatsch. Wir haben Widerstand. Nein, ich will nicht. Und ich weiss ja, dass es ihr gut tut, wenn sie früh ins Bett geht, gut ausgeschlafen ist, am nächsten Tag aufmacht. Aber für sie ist es Müssen. Wenn man etwas älter wird, wird es zu einem Willen, oh, endlich ins Bett, schlafen. Und das Müssen, das macht uns Mühe. Wenn du auf Singapur fliegen willst, dann musst du auf den Flughafen. Außer der A380 landet in deinem Garten. Aber da komme ich persönlich schauen, wenn das der Fall ist. Da kommst du nicht drum. Und wenn du einen Marathon willst, laufen willst, musst du trainieren. Außer du kommst, willst du nicht unbedingt das Ziel kommen. Wir wollen ja miteinander ans Ziel kommen. Die Frage also, die uns beschäftigt, ist, was willst du in deinem Leben? Die Frage stelle ich mir einmal wieder. Was willst du in deinem Leben? Nicht, was musst du? Du musst immer genug. Bei Steuern können wir nicht sagen, hey, ich will jetzt nicht. Aber im Glaubensleben, das ist die Freiheit, die Gott uns in die Wiege gelegt hat. Du musst gar nichts. Aber Jesus hat das ja gewusst, wie schwierig wir uns damit tun. Darum hat er ja gesagt, schau, ich gebe uns Vater unser mit auf den Weg. Und dort beten wir, dein Wille geschehe. Wenn ich verstehe, dass mein Wille zum Wille Gottes soll werden, dann ist das schon mal der erste Schritt. Und Jesus fordert uns auf, betet das öfters, betet das täglich. Wie das täglich Brot. Und Jesus hat auch gewusst, dass wir scheitern werden. Jesus hat gewusst, dass wir Probleme werden haben, dass wir Mühe werden haben. Darum hat er gesagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Und im gleichen Satz, vergib uns unsere Schuld. Täglich wissen wir, dass wir manchmal Mühe haben. Jesus hat das gewusst, hat das uns mit auf den Weg gegeben. Aber entscheidend ist, möchtest du das? Die Wende ist in meinem Leben nicht so vorgekommen. Ich bin nicht in die Jugend gekommen, einer hat mir auf die Schulter geklopft und dann ist das wie auf Schuppen von den Augen gekommen, sondern das ist langsam gekommen. Gott geht das Tempo mit dir, wo du kannst gehen. Er verlangt nichts von dir, was du noch nicht verstehst. Er hat wahnsinnig Geduld. Er ist einfach immer an deiner Seite, läuft das, was du kannst umsetzen, einfach aus Liebe zu dir. Heute lese ich die Bibel anders. Natürlich, ich muss mich manchmal auch noch ein bisschen überwinden. Aber ich habe entdeckt, wie wichtig das in meinem Leben ist. Wie mir das hilft, mit meinen Zweifeln umzugehen. Jesus selber hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir das Wort Gottes verinnerlichen. Ich weiss, es gehört öfters, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Wir erinnern uns an die Szene im Matthäus, Evangelium 4, wo Jesus 40 Tage in der Wüste war und nach diesen 40 Tagen ist der Satan zu ihm getreten und hat ihn versucht. Und wo Jesus so richtig Hunger gehabt hat, so, wo man es verlangen hat, manchmal kennen das, da hat man es verlangen, im Verlangen gibt man eher nach, da sagt der Teufel zu ihm, komm, mach doch aus diesen Steinen Brot, keine Sache für dich. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von Gott, von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist die Nahrung, das ist unsere geistliche Nahrung. Das ist das, was davor kommt. Wirf dich vom Tempel, sagt er, und die Engel werden dich retten. Übrigens ein biblisches Zitat. Unglaublich. Und Jesus sagt, nein, ich will meinen Gott nicht versuchen. Das steht so in der Bibel. Das ist das, was im Moment zählt. Ich gebe dir all Schätze auf der Erde und die Herrschaft über die Welt. Jesus sagt, du sollst noch Gott anbeten. Jesus hat das Wort so verinnerlicht, dass es aus seinem Schutz geworden ist, dass er genau gewusst hat, was er zur rechten Zeit muss sagen. Ich bin jetzt nicht so wichtig, du vielleicht auch nicht, dass der Teufel oder die Versuchung mir gerade die ganze Weltherrschaft anbietet und ich auf den Boden wirf, wenn ich mich auf den Boden wirf und dann Herrscher über die Welt wird. Es gibt Menschen, die das machen. Wir müssen das nicht, aber die Versuchungen kommen auch. Sie kommen ein bisschen subtiler, ein bisschen anders daher. Zum Beispiel sagt uns die Welt, du bist nichts wert. Und dann ist es doch schön, wenn wir wissen, doch, die Bibel sagt, du bist wunderbar gemacht, kunstvoll erschaffen. Gott hat alles Gute in dich eingelegt. Die Welt sagt, du bist nicht geliebt. Und was sagt Gott dazu? Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Das ist doch cool, wenn wir das wissen. Das hilft mir doch, wenn ich Zweifel habe, wenn ich Angst habe. Die Welt sagt dir, du bist einsam. Und in der Bibel steht, dass Gott uns von allen Seiten umgibt. Immer für mich da ist. Mein Leben ist sinnlos. Und Gott sagt, ich habe einen Plan für dich, der voller Zukunft und voller Hoffnung ist. Diese Woche habe ich gelesen in der Zeitung von René Zejecki, kommt mir jetzt gerade spontan in den Sinn. Das ist ein Basler Unternehmer, ganz erfolgreich, FC Basel angeführt, Selbstmord gemacht vor 3-4 Jahren, oder versucht, pardon. Er hat es überlebt und jetzt ist er interviewt worden vom Blick. Ja, ein bisschen ist der Blick. Und da drin, und warum ich das erzähle, ist, es gibt Menschen, die krank werden, das ist mir klar. Es gibt Depressionen, es gibt schwierige Momente, die in Suizid führen können und wo vielleicht gerade der ein oder andere Vers, wenn er das in der Bibel gewusst hätte, ihn vielleicht sogar überleben lassen. Aber beim René Zejecki ist das eben nicht der Fall gewesen. Er hat einfach gesagt, ich habe irgendwie keinen Sinn mehr gesehen, ich habe einfach gesehen, ich werde älter und werde nicht mehr so gebraucht. Er hat einfach die Zukunft, die Hoffnung, die Gott uns geben kann, hat er nicht gekannt. Vielleicht gibt ihm Gott hat ihm jetzt eine zweite Chance gegeben. Ich bin gespannt, wie er es nutzt. Vielleicht denkst du manchmal, es lohnt sich nicht. Oder ich habe Angst, mich ganz ins Reich Gottes zu investieren. Irgendetwas hebt dich zurück. Irgendetwas Unbekanntes. Und die Bibel sagt, wenn du dich ganz investierst, wenn du für mich da bist, also für Gott, dann will ich für alles andere sorgen. So eine wunderbare Zusage. Also wir sehen, dass die Bibel lesen, dass wir mit Gott unterwegs sind, wie es Jesus vorgelebt hat. Das ist das Privileg, das wir als neue Kreatur haben, als neuer Mensch. Sie haben Neues ist geworden. Ja, was ist denn das Neue? Einerseits, dass wir natürlich gerettet sind, dass wir in den Himmel kommen dürfen, aber in dieser Lebenssituation, wo wir sind, auch Hilfe bekommen. Das ist ganz neu, das ist das, was andere nicht haben, was wir dürfen beanspruchen, was uns hilft im Leben. Das geistliche Überleben, schlussendlich auch. Und übrigens, wenn du wieder mal daran zweifelst, wie wertvoll du bist, dann kannst du dir das so vorstellen, dass am Anfang, wo Gott die Welt geschaffen hat, hat der Heilige Geist ist über dem Wasser geschwebt. Er hat nicht einmal ein Dach über dem Kopf gehabt. Dann ist Gott in die Wüste gezügelt, dann hat er immerhin ein Zelt bekommen. Dann hat er im Zelt gelebt, oder ist zumindest dort gewesen. Dann ist er auf Jerusalem im Tempel, wo es Gold hat und goldige Wände und ich weiß nicht, was alles noch drinnen gibt. Alles sehr kostbar. Und von diesem wunderschönen Tempel zügelt er in dich, dem Heiligen Geist. So wertvoll bist du. Und er möchte dich innerlich schmücken. Aber da müssen wir wissen, wenn wir das Wissen wollen, was er für uns bereit hat. Das Gleiche, was man zählt auch für das Gebet. Dort ist auch die Frage, was willst du? Du musst Gott nicht beeindrucken mit langen Gebeten. Das wissen wir alles, das haben wir alles schon gehört. Aber schlussendlich sagt Gott, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Er sagt nicht, wir haben nichts, weil wir sündigen. Wir haben nicht nichts, weil wir nicht genügen. Wir haben nicht nichts, weil wir nicht wissen, wie beten. Sondern Gott sagt einfach, ihr müsst mich nur fragen. Wenn ihr etwas wollt, fragt mich. Was ihr in meinem Namen betet, wird euch zutun. Das finde ich auch eine wunderschöne Zusage. Das Gebet birgt ganz viel Schätze. Ich möchte nur einen davon rauspicken. Das ist auch das Gebet ein bisschen miteinander. In den jungen Jahren, also als ich noch ganz jung war, ich weiss nicht, als Jungs macht man manchmal komische Sachen. Die heutige Generation macht das, glaube ich, nicht mehr. Da bin ich, habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt beten und bin durch die Merkgasse Winterthur gelaufen und dachte, jetzt muss ich doch, die Bibel steht, ich soll die Menschen lieben. Jetzt schaue ich mal, ob ich die Merkgasse, die Menschen lieben kann, die mir begegnen. Da bin ich durch die Merkgasse gelaufen, habe gebeten, dachte, ah, der kommt mir entgegen, liebe ich den, spüre ich etwas. Ein junges Mädchen ist ein bisschen einfacher gefallen, vielleicht wie der Gloschan nebendran. Aber das ist, irgendwann habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, nicht das, was Gott damit gemeint hat, wenn er sagt, du sollst die Menschen lieben. Sondern die Liebe zum Mensch, die fängt meistens, sage ich jetzt mal, mit dem Gebet an. Und das ist so ein Punkt, der mir auch wahnsinnig wichtig geworden ist. Im Gebet tragen wir die Last vom anderen. Im Gebet sind wir miteinander unterwegs. Und das Gebet ist ja in erster Linie eine vertikale Beziehung zu Gott. Ich rede mit Gott, ich bin mit Gott unterwegs. Gott redet zu mir direkt durch die Bibel, durch andere Menschen. Aber es hat eben auch eine horizontale Ebene. Nämlich meine Mitmenschen. Wenn ich am Dienstag ins Gebet gehe und mir etwas ins Anliegen vertraue, anvertraue, dann mit der Gruppe sind, miteinander beten, komme ich ganz andere Liebe für den Menschen über. Ich trage sein Schicksal mit ihm, ich bin mit ihm unterwegs, ich kann fragen, wie es ihm geht. Ich kann mit ihm Schweres teilen. Das ist so etwas Wertvolles geworden in meinem Leben. Und ich merke, ich sehe die Menschen mit anderen Augen. Und sie sehen mich mit anderen Augen. Bei mir glänzt auch nicht alles. Und was ich jetzt hier erzähle, das ist komprimiert auf 20 Minuten, aber das sind 20 Jahre zwischen ihnen, mit Höchst, mit Tiefst, mit Menschen, die auf mich zukommen und gesagt haben, Cyril, komm wieder in die Gemeinde. Ich habe jahrelang auch gefehlt. Glaubt, hebt daran fest. Fang von Neuem an. All das im Gebet, weil Menschen vielleicht auch für mich betet haben, ganz sicher für mich betet haben und vielleicht auch für dich. Ich glaube, der ärmste Mensch ist der, der niemand hat, der für ihn betet. Und darum finde ich den Dienstag so wunderbar. Und wenn wir Gebetsanliegen miteinander teilen, das hat mir Claudia gestern noch gesagt, weißt, dann gehören auch viel mehr die Gebetserhörung. Dann, wenn Gott wirkt, können wir das viel mehr mit über. So etwas Wunderbares, wenn zwei Wochen später erzählt wird, wie es gelaufen ist. Manchmal traurige Sachen, manchmal hat Gott noch nicht eingewirkt und noch nicht gewirkt. Manchmal darf man einfach uns freuen, was Gott Grosses da hat. Ihr seht, wir haben heute den Vers ein bisschen von der praktischen Seite angeschaut. Was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein, das wären noch mal ein paar Stunden. Was es bedeutet, dass es Gott gekostet hat, dass wir wieder Zugang zu ihm haben. Das war nicht einfach ein Teamwechsel, das ist es hat die Kraft gebraucht, uns vom Tod wieder ins Leben zu berufen. Und darum möchte ich zusammenfassen, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst, dann bist du eine neue Schöpfung, durch und durch neu, ganz ausgerichtet auf Gott. Der Pfeil zeigt dir nach oben, die Mauer ist weg. Du kommst den Heiligen Geist in dein Leben über, der nichts anderes ist als der Sender, wo die Sehnsucht auch stillt zu Gott, wo uns hilft, ihn auch zu verstehen durch die Bibel, durch das Gebet, das wir geschenkt bekommen. überkommen. Und das Entscheidende ist, ob du willst. Nicht ob du musst, ob du willst. Willst du die Waffe brauchen, das Gebet, das Bibel lesen? Ich lade dich ein heute, dir die Frage zu stellen. Die erste Frage vielleicht, hast du die Beziehung zu Jesus Christus? Dann lade ich dich ein, du kannst heute anfangen. Steht nicht in der Bibel, du musst noch dieses und jenes erfüllen und musst noch 100 Tage fasten und 7-mal um den Freitag wandern oder wo du immer herkommst oder nach Panama fliegen. Heute und jetzt, Gott lädt dich ein. Sein Liebesangebot, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das ist der Grund von Jesus Christus. Wir nehmen jetzt miteinander das Abendmahl und vielleicht ist es eine Gelegenheit für dich, wo du länger unterwegs bist. Vielleicht auch einen Neuanfang zu machen, sagen, Mol, ich will, Vater, ich will, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ganz neu. Und viele von euch, das weiß ich und das freue ich mich auch, sind unterwegs mit Gott. Das wollte ich auch betonen. Es ist so schön, miteinander unterwegs zu sein, das Erlebte zu teilen, die Lasten zu teilen, als Gemeinde da zu sein. Ich bete, danke auch fürs Abendmahl. Die Musik darf sich schon parat machen und wir werden das dann gerade anschliessend beides verteilen. Vater im Himmel, Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für den Moment, wo du mich beim Namen gerufen hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass ich den Moment in meinem Leben nicht verpasst habe. Nicht verpasst, weil ich anders wäre oder etwas Besseres wäre, sondern auch, weil du es geschenkt hast. Es ist dein Geschenk an mich. Und es ist dein Geschenk an jeden, der da ist. Es ist auch dein Geschenk, jeden Tag neu anzufangen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, sagst du. Jeden Tag können wir neu starten. Jeden Tag dürfen wir das in Anspruch nehmen, was du für uns bereit hast. Dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen redest heute, dass du unsere Herzen in die Hände nimmst, auch meins, und dass wir einfach auch dürfen verstehen mit Verstand und spüren mit dem Herz, wie lieb du uns hast. Und damit wir das nicht vergessen, hast du auch ein Abendmahl geschenkt. Du sagst, wir sollen es einnehmen, damit wir das denken. Wir nehmen das Brot ein, weil du für unsere Schuld, für die Trennung, die wir in Kauf genommen haben, ausgeräumt hast, weil du die Trennung zwischen Gott und uns zerschlagen hast durch das Kreuz. Wir nehmen den Wein, weil du es geschenkt hast, durch dein Blut, dass uns alles vergeben ist, dass wir reinstehen vor dem himmlischen Vater. Dass wir rein sind und der Heilige Geist in uns Wohnung haben kann. Dass wir ausgestattet werden mit den Gaben, die du bereit hast. Mit einem Leben, das so unglaublich spannend sein kann, weil du drin wirkst, weil du der Sinn bist an allem. Ich danke dir dafür. Amen.